bei sexueller Gewalt ist es in der Regel aber nicht ausschließlich sexuelle Gewalt, sondern sind es Mischformen. Da geht es auch um körperliche Gewalt oder geht es in jedem Fall auch um psychische Gewalt und sehr häufig auch um Vernachlässigung.
Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zum Podcast Counseling Professionals, der Familienberatungspodcast der LAG für Erziehungsberatung in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, dass ihr und Sie alle gut ins neue Jahr gestartet seid und das ist ja gleichzeitig auch jetzt heute unsere erste Folge im neuen Jahr und wir starten direkt mit einem sehr wichtigen Thema. Ich meine, klar, alle Themen, die wir haben, sind irgendwie wichtig, aber ich glaube, das Thema, was wir heute behandeln werden, ist nochmal eins, was sehr aktuell ist und wirklich von zentraler Relevanz. Und ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine und habe wieder den Matthias am Start. Und wie ist es denn bei dir, Matthias? Bist du denn auch gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, bin ich mal. Guten Morgen da draußen. Ich fühle mich irgendwie ganz frisch. Es ist dann doch schon so, dass der Februar die ersten Frühlingsaspekte irgendwie mitbringt und das merkt man auch. Trotzdem finde ich, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil man so erwacht, muss man so ein Thema wie Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung, was heute unser Thema ist, irgendwie auf dem Schirm haben, weil es gibt ja so ein paar Entwicklungen, Mike, ich weiß nicht, ob du es auch so verfolgst wie ich, aber der Ausbau der Prävention für die Beratung von Kindern und Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt betrifft, das ist also echt ja ein großes Thema. Da haben sich ja echt viele EBs ja sozusagen fast schon beworben um eine Förderung vom Land. Und das betreibt uns natürlich als Landesarbeitsgemeinschaft auch um hier in NRW, weil das einfach ja ein Riesenthema ist. Und ja, ich habe da das Gefühl, wir sind da ganz, ganz gut am Puls der Zeit mit Kinderschutz in der Erziehungsberatung. Oder wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege das ja auch mit durch die verschiedenen Kanäle und finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Deswegen war das jetzt gerade von mir auch ja nicht übertrieben, sondern ich glaube wirklich, dass wir da wirklich schauen, was bedeutet das jetzt für die EBs, aber natürlich auch die für die spezifischen Beratungsstellen, finde ich nochmal echt einen spannenden Aspekt. Und ich meine, ich denke, nicht nur die Leute, die unseren Podcast hören, ich denke auch viele andere Leute werden ja von den ja sehr schrecklichen Ereignissen in verschiedenen Regionen in NRW mitbekommen haben und ich finde, das ist total wichtig, dass wir uns da mit beschäftigen heute und wirklich schauen, finde ich aber nochmal für heute, weiß nicht, habe ich nämlich nochmal so gefragt, was bedeutet das denn konkret mit Blick auf Prävention ja auch, ne? Also das hatten wir auch im Vorfeld nochmal überlegt. Also Intervention ist klar, also da kennen wir uns als Berater oder auch als spezialisierte Berater auch gut aus, aber so die Frage nach, wie können denn auch Beratungsstellen eigentlich präventiv gut arbeiten? Also das hat mich jetzt heute Morgen nochmal irgendwie umgetrieben. Weiß nicht, geht dir das ähnlich mit dem Begriff der Prävention?
Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich so, das ist natürlich ein echt wichtiger Punkt, aber gleichzeitig, also Intervention oder Kinderschutz dann im Konkreten ist klar. Da habe ich kurz mal gestockt und dachte so, also wir haben ja Paragraph 8a schon vor 17 Jahren oder ne, schon vor ewiger Zeit dann irgendwie eingeführt, dann das Bundeskinderschutzgesetz 2012. Hm. Jetzt gibt es ja auf der Landesebene in NRW auch diesen Entwurf eines eigenen Kinderschutzgesetzes. Das wird ja auch gerade diskutiert und soll ja auch dieses Jahr sogar noch verabschiedet werden. Also es ist ja schon was nach diesen, du hast es schon angesprochen, nach diesen Missbrauchsfällen von Lügde und Bergisch Gladbach, was im Gange im Land. Klar, auch Prävention. Aber sind alle Fachkräfte in den Erziehungsberatungsstellen up to date, was den Kinderschutz angeht, eigentlich schon? Ne? Das ist trotzdem ein sehr herausforderndes Thema auch, wo ich das Gefühl habe, auch wenn es nicht die Mehrzahl der Fälle ist, ist es jedes Mal für so ein Team auch total anstrengend oder kann total anstrengend werden, sich mit den Fällen auseinanderzusetzen. Ich bin auch mal gespannt, ob da diese ganzen neuen Gesetzesinitiativen auch hier auf Landesebene nochmal was verändern, ne? Also ob das nochmal irgendwie das Gefüge der Beratungsstelle nochmal verändert. Mein Eindruck zum Beispiel ist, also dass diese 8a Kinderschutzfachkraft-Geschichte bei den insofern erfahrenen Fachkräften, die wir ja in den EBs haben, also ich weiß nicht, ist es schon so weit angekommen, dass da alle Kinderschutzfachkräfte sind oder zumindest einzelne? Wäre auch eine interessante Frage natürlich für unseren Gast, den wir heute haben, aber ich weiß nicht, wie ist es deiner Erfahrung nach, Mike?
Also ich würde sagen, dass das leider noch in vielen Erziehungsberatungsstellen nicht so präsent, also präsent vielleicht schon, aber ich glaube, das mit der insofern erfahrenen Fachkraft vielleicht nicht. Ich kann das nur so aus den Beratungsstellen erzählen, die ich so kenne. Da ist es allerdings so, muss man fairerweise sagen, dass die häufig dann so spezialisierte Fachstellen angegliedert haben. Und da erlebe ich schon häufig, dass dann gerade so dieses Thema sexualisierte Gewalt dann auch eher so ein bisschen delegiert wird, dann eher auch an diese spezifischen Beratungsstellen, was ja auch nicht schlecht ist. Aber ich frage mich dann häufig auch, wie es denn in den EBs grundsätzlich aussieht. Also auch, weil das Thema ja auch eins ist, wo ich sagen würde, naja, das ist ja schon auch heftig, ne? Und wo man auch gucken muss, sind die EBs da so aufgestellt, dass sie sich auch mit diesen Themen beschäftigen? Und weiß nicht, da habe ich so ein gemischtes Gefühl gerade. Ich kann natürlich aber jetzt auch nicht für alle Beratungsstellen in NRW sprechen, aber die, die ich so kenne, da ist es dann tatsächlich wirklich häufig so, dass dann eine spezifische Fachstelle nochmal angegliedert ist und wo gerade so dieser Teil von Kindeswohlgefährdung, also wenn es wirklich um sexualisierte Gewalt geht, dass das gerade dann ausgelagert wird eher häufig. Die anderen Bereiche nicht mal so stark. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast in deiner Erfahrung.
Ja, das ist, glaube ich, von Beratungsstelle zu Beratungsstelle. Es liegt auch, denke ich, an der Kommune, ne? Wo die Beratungsstelle ist, ist das unterschiedlich. Und ich denke, da ist es gut, dass wir heute auch einen Gast da haben, der zum einen wirklich in der Beratungsstelle arbeitet und ja, vielleicht zumindest regional, in dem Fall aus der Stadt Aachen, ein bisschen Erkenntnis so beisteuern kann. Zu Gast ist heute Bernd Reiners, Psychologe, systemischer Familientherapeut und Lehrtherapeut, aber auch Mitarbeiter einer Beratungsstelle des Kinderschutzbundes. Und das ist ja insofern ein besonderer Träger, weil er immer den Kinderschutz mit irgendwie im Programm automatisch hat. Nicht, dass die anderen Beratungsstellen das nicht hätten, aber ich glaube, hier ist es nochmal, ne, allein schon im Namen angelegt. Ich glaube, in dieser Erziehungsberatungsstelle ist auch eine Kinderschutzfachstelle sogar angegliedert. Das können wir ihn aber gleich mal genau fragen, wie sich da verhält in der Stadt Aachen. Ich begrüße erstmal Bernd Reiners. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo. Ja, ich würde tatsächlich gerne zuerst was sagen zu der Stelle, in der ich hier arbeite. Wir sind eine Erziehungsberatungsstelle und gleichzeitig ein Kinderschutzzentrum. Der Kinderschutzbund und die Kinderschutzzentren sind zwei verschiedene Vereine. Und irgendwann, wir sind erst, ich glaube 1999 oder sowas, um den Dreh sind wir Kinderschutzzentrum geworden. Und als dieses beschäftigt uns Kinderschutz natürlich ganz besonders. Und da gibt es hier auch eine besondere, wie soll ich sagen, Wachsamkeit für. Ich würde schon direkt ein paar Sachen sagen zu denen, die ihr in der Einleitung gesagt habt.
Ja, gerne. Also ne, du kriegst es ja mit, das ist ein großes Thema, Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen. Und wahrscheinlich ist das auch bis zu euch durchgedrungen, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, in der Tat. Also zum einen möchte ich was sagen zum Verhältnis sexueller Gewalt und Kindeswohlgefährdung. Weil natürlich sind die meisten Kindeswohlgefährdungen nicht sexuelle Gewalt. Das ist nur ein relativ kleiner Prozentsatz. Das sind aber die, die medienwirksam sind und die man häufig damit verbindet. Auch bei sexueller Gewalt ist es in der Regel aber nicht ausschließlich sexuelle Gewalt, sondern sind es Mischformen. Da geht es auch um körperliche Gewalt oder geht es in jedem Fall auch um psychische Gewalt und sehr häufig auch um Vernachlässigung. Also Kinder, die vernachlässigt werden, haben eine sehr viel höhere Gefahr, Opfer von sexueller Gewalt zu werden, als die, um die sich, ich sag mal, gut gekümmert wird. Von daher finde ich die Auslagerung durchaus problematisch, dass man sagt, es gibt spezialisierte Stellen gegen sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt oder wie auch immer sie genannt werden. Und alles andere wird woanders bearbeitet. Das finde ich durchaus problematisch. Und ich erlebe das auch hier in Aachen nicht. Wir haben keine Fachstelle gegen sexuelle Gewalt. Entschuldigung, das stimmt nicht. Es gibt eine im Jugendamt. Die sind aber nicht für längerfristige Beratung zuständig. Und auch das erlebe ich in anderen Regionen so, dass die Fachstellen dann sowas machen wie eine Ersteinschätzung und dann weiterverweisen. Und dann hat man als Ratsuchende oder Betroffene oder wie auch immer, hat man sozusagen mehrere Stellen, was, finde ich, auch nicht unbedingt schick ist, gerade wenn es um so ein schambesetztes Thema geht, dass man dann irgendwie wo ankommt und das Gefühl hat, ah ja, hier versteht mich jemand und dann wird man wieder weggeschickt. Also von daher werbe ich sehr dafür, sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt im Kontext von Erziehungsberatungsstellen mit zu bearbeiten. Erlebt das aber genau wie ihr, das ist eher selten und das wird gerne ausgegliedert, mindestens da, wo es geht. Also wenn es eine Fachstelle gibt, dann sagt die Beratungsstelle, jo, körperliche Gewalt, da können wir auch vernachlässigen, können wir auch. Sexuelle Gewalt auch lieber nicht.
Ja, das finde ich ganz spannend, was du da gerade sagst, weil ich habe mich tatsächlich auch in Vorbereitung auf den Podcast heute genau damit nochmal auseinandergesetzt, gesagt, okay, wie wird das eigentlich so in NRW gehandhabt? Und würde auch eher sagen, dass es doch eigentlich auch cooler ist, wenn es aus einer Hand kommt irgendwie. Und ich fand das manchmal schwierig, wenn dann Leute immer erst zu so spezialisierten Beratungsstellen müssen, gerade zu so einem Thema, und dann eigentlich in der EB wäre es eigentlich auch super platziert, weil man da vielleicht gerade eh schon auch zu Familienthemen irgendwie im Gespräch war oder wie auch immer. Also das finde ich schon nochmal, finde ich sehr gut nachvollziehbar, zeigt aber ja nochmal, Matthias, was du vorhin sagtest, dass so gerade so diese regional-kommunalen Besonderheiten in NRW, nicht nur in NRW wahrscheinlich, aber wir sprechen ja hier vor allen Dingen mit Blick auf NRW, doch immer nochmal sehr besonders sind und die Unterstützung doch auch regional sehr unterschiedlich organisiert ist, ne?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, vor allem aufgrund dessen, dass ja das Land bzw. ne, das Familienministerium als ausführende Behörde da jetzt ja gerade gesagt hat, wir müssen diese Stellen ausbauen, auch innerhalb der Erziehungsberatungsstellen. Ne. Das muss jetzt nicht unbedingt eine eigene Fachstelle sein, sondern wir wollen da spezielle Kräfte vor allem auch für und ne, in, neben, wie auch immer, den Erziehungs- und Familienberatungsstellen haben in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, der Ansatz, das wird ja vielleicht dem, was Bernd Reiners gerade gesagt hat, auch, der wird dem eigentlich entgegenkommen, dass wir da vielleicht auch eine Ersteinschätzung oder eine Einschätzung im Team der Beratungsstelle haben und da dann auch die Familien oder die Betroffenen, wie auch immer, weiter versorgt werden können. Ja, das wäre schon gut, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gesagt hast, Bernd.
Ja, genau so habe ich es gemeint. Ich bin natürlich nicht dagegen, dass es spezialisierte Fachstellen gibt. Also das ist ja auch sinnvoll und es gibt ja auch Menschen, die das explizit suchen. Aber ich glaube, dass es gerade in den, ich sage jetzt Familien oder in den Fällen, wo die sexuelle Gewalt in einem Kontext passiert, wo andere Dinge bearbeitet werden müssen. Und das, glaube ich, ist eher die Regel als die Ausnahme. Finde ich das ganz gut, wenn es dann auch ja, Hilfen aus einer Hand gibt oder wenn eben da Menschen enger zusammenarbeiten, als das zwischen zwei verschiedenen Stellen möglich ist. Gleichzeitig ja. Finde ich, dass in Beratungsstellen, wenn man zum Thema sexuelle Gewalt irgendwo beraten werden will und kommt dann zu jemandem, der sich damit nicht auskennt, ist das auch nicht gut. Ja, und also und auch für die Berater, Beraterinnen, wenn die so das Gefühl haben, ah nee, da traue ich mir nicht zu, das macht auch keinen Sinn. Ja, von daher finde ich auch in Ordnung, wenn eine Beratungsstelle sagt, nee, wir machen das nicht, wir fühlen uns damit nicht fit. Und dann macht man es, glaube ich, besser nicht, als dass man sagt, na, wir machen alles. So, von daher hat das zwei Seiten.
Ja, das stimmt natürlich auch. Also auch da mal gut zu schauen, ne, haben wir erstmal auch das Personal, was dieses Angebot auch machen kann, ne? Und fühlen wir uns auch wohl damit. Aber jetzt ist es doch so, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, bei eurem Träger so, dass ihr euch doch eigentlich fit fühlt für den Bereich und ihr eigentlich die beiden Bereiche gut miteinander verbindet. Was würdest du denn sagen, was zeichnet euch da als Erziehungsberatungsstelle aus, die jetzt einen besonderen Fokus darauf hat? Also sind eure Fälle da nochmal anders gelagert oder merkt ihr das auch in der Arbeit? Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen berichten.
Ja, also wir haben das schon, ich sag mal historisch. Also der Kinderschutzbund in Aachen war erst seit auch ungefähr 1999 sind wir Erziehungsberatungsstelle geworden. Ich glaube, es war 98, ich weiß nicht mehr ganz genau. Davor waren wir eine ärztliche Beratungsstelle. Das ist ein Konzept, das gibt's nicht mehr. Das gab's früher mal und angefangen hat das alles hier nur mit Kinderschutzfällen und es wurde dann immer mehr auch was anderes. Aber auch jetzt noch ist es so, dass unser Verhältnis von Familien, in denen es zu Gewalt gekommen ist, sehr viel, wie soll ich sagen, das sind viel mehr bei uns als in anderen Beratungsstellen. Wir haben immer ungefähr ein Drittel der Familien, die hier landen, haben irgendwie mit Gewalt zu tun. Also oder mit Gefährdung, also mit körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt, Vernachlässigung, psychischer Gewalt. Das ist deutlich mehr als anders in anderen Beratungsstellen. Und es ist auch so, dass wir, wenn wir Stellen ausschreiben, sofort darauf hinweisen, dass wir sagen, wer sich hier bewirbt, muss bereit sein, in diesem Feld zu arbeiten. Das ist erstmal so eine Bereitschaftsfrage. Die Leute müssen das nicht unbedingt schon als Erfahrung mitbringen. Dafür kriegt man einfach nicht genug. Aber sie müssen auch bereit sein, in dem Bereich Fortbildungen zu machen. Also hier ist es so, dass bis auf unsere neue Kollegin, die erst im November angefangen hat, haben alle hier die erfahrene Fachkraftausbildung gemacht. Auch das ist nicht in jeder Erziehungsberatungsstelle so. Aber das ist ja auch nur für die Fachberatung. Das heißt ja noch nicht, dass man mit den Familien selber unbedingt arbeiten kann. Es ist auch so, ich glaube, das ist vergleichsweise Standard, dass wir erwarten, man hat eine Berater- oder Therapieausbildung, wenn man hier arbeitet. Und natürlich sagen wir auch, man muss im Bereich Gewalt, sexuelle Gewalt, Fortbildungen besuchen. Wobei wir da nicht, also wir haben da keinen konkreten Standard, dass wir sagen, die müssen mindestens 10 Tage gedauert haben oder irgendwie sowas, sondern wir sagen sowas, ey, das müsst ihr machen. Und wenn hier neue Leute anfangen und wir merken, die haben sowas nicht, dann gucken wir mit denen und schicken die sozusagen dahin. Das klappt ziemlich gut und es ist auch so, dass alle, die hier arbeiten, das wollen, weil das ja sozusagen schon bei der Bewerbung abgefragt wird. Das erlebe ich in anderen Erziehungsberatungsstellen auch durchaus anders.
Du hast gerade gesagt, dass es natürlich so eine Erwartung gibt, dass die Mitarbeitenden dann irgendwie auch weiter mit den Familien arbeiten, ne? Also dass das möglicherweise auch wie so zwei Paar Schuhe sind, die Einschätzungsprozesse oder die, ne, die Arbeit sozusagen, wenn Kindeswohlgefährdung ansteht oder wenn da Anzeichen sind, ja, und man in den Kinderschutz sozusagen übergeht. Und gleichzeitig, ja, ist natürlich eine Erziehungsberatungsstelle immer auch Familienberatungsstelle, die Familien auf so einem schwierigen Weg begleitet. Du selbst bist ja auch als Ausbilder unterwegs, ne, im systemischen Verfahren zum Beispiel, und hast dich auch in Beiträgen, in wichtigen Handbüchern oder Lehrbüchern auch ausgelassen zu systemischer Arbeit und Kinderschutz. Und gerade systemische Arbeit ist ja irgendwo auch, ne, mit Familien Lösungen finden oder zumindest in der Erziehungsberatung da auch die Probleme anzugehen. Geht das denn gut einher? Was würdest du sagen, zeichnet da systemische Arbeit und Kinderschutz aus?
Also es gibt von DGSF eine Broschüre zum systemischen Kinderschutz. Und da sagt, ich weiß nicht mehr wer, eine Koryphäe, das ist eine Tautologie. Also systemische Arbeit und Kinderschutz ist sozusagen, also man kann Kinderschutz gar nicht unsystemisch machen. Das finde ich schon, dass man das kann, aber es ist aus meiner Sicht auch nicht fachlich. Es gab ja früher viel die Diskussion, ob zum Beispiel Täter, wenn man sie denn so nennen will, mit an Familiensitzungen teilnehmen sollen, dürfen, können, wie auch immer. Und das finde ich auch ein sehr eigenes Thema. Und ich finde auch, da muss man mindestens vorsichtig sein. Also nicht einfach eine Familiensitzung machen, wenn man denkt, ah, der Papa haut regelmäßig das Kind oder der Mama missbraucht es oder was weiß ich was. Systemisch heißt für mich eher sowas wie die verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen und versuchen, alle Einzelpersonen miteinander in, also erstmal alle Einzelpersonen zu verstehen, was ist denn da eigentlich, was sind die Bedürfnisse der Kinder? Die sind ja in der Regel nicht, dass irgendwie Papa oder Mama weg sollen, sondern die sollen das vielleicht nicht mehr tun. Und auch das können die manchmal nicht formulieren, nicht mal nur nicht, weil sie keine Sprache haben, sondern auch, weil sie es gar nicht erst denken können. Also weil sie das gar nicht unbedingt so wahrnehmen. Also wenn das schon immer so war, eine bestimmte Gefährdung oder sowas, dann denken die nicht, ja, das soll irgendwie weg. Die merken, es geht ihnen irgendwie schlecht. Also die Perspektive der Kinder zu sehen und den Eltern zu vermitteln. Und ich sag mal, natürlich gibt es Eltern, die ihren Kindern die Spaß am Quälen haben. Meistens ist es aber nicht so, sondern meistens wollen die Eltern eigentlich das Beste für ihre Kinder. Beim Schlag ist uns das allen sehr bekannt, ne, dass man irgendwie in der Wut irgendwie das eigentlich nicht so meint und plötzlich hat das Kind eine hängen oder Schlimmeres. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Bei sexueller Gewalt gelingt uns das nicht so. Und dass man irgendwie nachvollziehen kann, wenn man über sein Kind irgendwie, wenn man das sexuell erregt ist, das fällt uns schwer zu denken oder nachzuvollziehen. Wenn das in einen Dialog, ich sage jetzt mal nur mit dem übergriffigen Elternteil oder dem nicht übergriffigen Elternteil, aber nicht mit dem Kind, sondern, also Entschuldigung, nicht in der Familiensitzung, sondern mit den Eltern oder mit einem Elternteil in Dialog kommen kann, dann glaube ich, ist das eine systemische Arbeit, die nicht heißt, wir verstehen das und deswegen akzeptieren wir es auch, sondern erst dann kann man damit arbeiten. Dann kann man möglicherweise sagen, ja, sie wollen das Beste, aber sie tun es gerade nicht. Das müssen sie nicht nur lassen, sondern da muss was anderes dagegen. Und wir können jetzt auch nicht einfach sagen, so, ach ja, dann treffen das Kind, wir haben es ja jetzt zugegeben. Was ja sowieso bei sexueller Gewalt die große Ausnahme ist. Also wir haben hier schon mal so Fälle, wo dann irgendwelche Menschen auch sagen, ja, habe ich gemacht, aber die haben wir nicht einmal im Jahr. Ja, also die kommen wirklich selten vor. Bei körperlicher Gewalt ist das ganz anders. Bei Vernachlässigung ist es nochmal anders. Die merken es oft nicht, die Eltern. Also denen muss man das erstmal erklären, dass die Kinder da mit den Bedürfnissen zu kurz kommen. Ja, aber das wieder zurück zum Systemischen, da glaube ich, darum geht's. Den verschiedenen Seiten, die verschiedene Bedürfnisse erklären, möglicherweise auch den Kindern erklären, was passiert da bei Mama oder Papa, nicht im Sinne von entschuldigen, sondern im Sinne von verstehen. Ja, also dass das Kind weiß, ja, das ist nicht in Ordnung, aber Mama kann gerade nicht anders oder Papa. Und ich darf mir trotzdem Hilfe holen und ich darf das auch scheiße finden und ich darf dann zur Nachbarin laufen oder was auch immer.
Und da, ich grätsch mal kurz ein bisschen rein. Da interessiert mich gerade, hat das auch eine Grenze? Also ich kann mir das vorstellen, dieses Spiel der Perspektiven oder dieses Öffnen von unterschiedlichen Meinungen, so ein bisschen auch als, ja, vielleicht auch der Königsweg der systemischen Arbeit. Also hier nicht ein Kind einfach nur schützen und rausholen, sondern eben mit allen Beteiligten auch arbeiten. Kann das auch Grenzen haben? Also ich habe gerade gedacht gehabt, ja, Kinder, die vielleicht oder Jugendliche auch, die es vielleicht verstehen sollen, was da los ist und es vielleicht aber auch einfach nicht wollen, ja, einfach auch zumachen.
Ich finde, Kinder müssen das nicht unbedingt verstehen, also oder wollen das vielleicht auch nicht. Das sehe ich auch so, auch kleinere Kinder nicht unbedingt und Jugendliche erst recht nicht. Natürlich hat das Grenzen. Also zum einen gibt es natürlich die Sicht der Kinder oder Jugendlichen selber, die sagen, ich will aber nicht mehr. Ich will nicht nur nicht, dass Papa weiter haut, sondern ich will überhaupt nicht mehr mit ihm zusammenleben. Das muss man ja irgendwie auch ernst nehmen. Also das heißt ja nicht automatisch, dass man sich unbedingt direkt trennt, aber zumindest kann man da nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, ja Mensch, versteh doch mal deinen Papa. Das macht keinen Sinn. Das ist die Innenperspektive. Dann gibt es aber auch die Außenperspektive, dass man sagt, so darf man es nicht laufen lassen. Also ich finde nicht nur gesetzlich, also juristisch, sondern auch moralisch. Also wenn ich denke, naja, das werden die nicht hinkriegen. Dieses Kind wird weiter verprügelt. Das Kind will aber weiter bei Papa leben und Papa und Mama wollen auch lieber, dass sie zusammenleben. Ja, das geht dann leider nicht. Natürlich hat das Grenzen. Also ich finde, dass Kinderschutz einer der wenigen Punkte ist, wo Neutralität der Systeme immer so hoch gehalten wird, nicht so ganz gilt. Also so sehe ich das.
Okay, also wir kommen nochmal zu so einem anderen Bereich nochmal, den wir auch ganz wichtig finden. Und ich glaube, das ist in unserer Podcast-Reihe auch schon deutlich geworden. Einmal durch das Gespräch mit Frau Naudi letzte Mal. Und davor hatten wir Frau Walter und Herrn Walter Klose zu Gast, wo es ja nochmal um das Thema Inklusion ging, ganz stark. Und ist ja so ein bisschen elektrisierendes Thema gerade, weil dadurch ja auch nochmal so die Teilhabe Inklusion ja gerade von behinderten Kindern und Jugendlichen in den Fokus rückt. Ich selber bin gerade auch in einem Forschungsprojekt tätig, wo es aber um stationäre Jugendhilfe geht, aber auch mit Blick auf dieses Thema. Also ich glaube, da bewegt sich gerade relativ viel. Da wäre so ein bisschen die Frage nochmal an dich, welche Herausforderungen siehst du da jetzt aus der Praxis gesprochen mit Blick auf den Kinderschutz? Also welche Veränderungen erwartest du da und gibt es vielleicht auch ja neue Standards für den Kinderschutz?
Also das finde ich auch natürlich ein ganz großes Thema allgemein für die Jugendhilfe, aber auch speziell im Kinderschutz. Das merkt man ja auch, wenn man sich die Gesetze anguckt. Darüber wird auch immer heiß diskutiert. Und ja, das finde ich irgendwie logisch, dass das an der Stelle ein wichtiges Thema ist. Ich finde immer, die insoweit erfahrene Fachkraft, das ist ja ein ungeschützter Begriff, aber irgendwie macht man so eine Ausbildung und dann denkt man, man ist insoweit erfahren. Das ist man meiner Meinung nach nur begrenzt. Also ich glaube, das heißt, also für mich heißt das Wort insoweit auch, dass man nicht überall erfahren sein kann und auch nicht braucht. Und ich würde behaupten, im Moment sind die insoweit erfahrenen Fachkräfte bei Kindern mit Behinderung oder auch Eltern mit Behinderung meistens nicht erfahren. Und insofern ist dieser Begriff da ein bisschen irreführend. Ja, die sind vielleicht mit Gewaltkontexten erfahren, aber nicht in dem speziellen Kontext. Und da die Kinder, also da die Inklusion in der Jugendhilfe zunehmen muss, also ich finde auch da wieder, das finde ich sehr sinnvoll. Es wird juristisch verlangt und es wird passieren. Also das glaube ich, das ist irgendwie klar. Von daher werden da neue Fallanfragen, neue Konstellationen, neue Kontexte auf uns zukommen. Und ich sage mal so, ich finde, man muss nicht, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen spezifischer zu der Antwort deiner Frage, man muss nicht unbedingt jede Behinderung kennen, um mit Behinderung Gefährdung einschätzen zu können. Aber man muss wissen, wonach frage ich denn? Also man muss so Ideen haben von, kann das Kind sich ausdrücken? Kann man das verstehen, wenn das was sagt? Welche körperlichen Einschränkungen gibt es? Kann sich das Kind normal wehren körperlich oder kann es das nicht? Welche Pflegebedürftigkeit gibt es? Muss das zum Beispiel, wenn es auf dem Klo geht, ja, braucht es da Hilfe oder braucht es die nicht? Also diese Fragen, die stellen sich bei, ich sage jetzt mal, nicht behinderten Kindern eher weniger. Da weiß man so, Naja, mit 3 kann das irgendwie sein. Wenn das mit 7 noch so ist, ist es schon komisch. Und mit 10 ist definitiv irgendwie was daneben. Ja, das ist bei Kindern mit Behinderung, tja, was für eine Behinderung ist es denn? Und wenn es ein Down-Syndrom hat, ja, was heißt das denn? So, also da, glaube ich, müssen sehr viel spezifischere Fragen gestellt werden. Und ich glaube, diese Fragen, da sind wir noch nicht so weit. Also es gibt vom Stuttgarter Kinderschutzbogen, schon damals, als er entwickelt worden ist, gibt es einen Sonderbogen, wo es um die Beurteilung von Behinderung geht. Ich finde den klasse. Der ist aber wie immer, der Stuttgarter Bogen, irgendwie ewig lang. Und für die Praxis, wenn man das schnell mal einschätzen will, ein bisschen unpraktisch. Man müsste eigentlich die Fragen meiner Meinung nach auswendig können und dann, wenn so ein Fall kommt, wissen, welche Fragen stelle ich denn jetzt. Aber also ich sehe das unbedingt so, dass da sowohl neue Anfragen kommen, auf die wir uns anders vorbereiten müssen. Und ich glaube auch, dass sich da neue Standards entwickeln werden. Das geht meiner Meinung nach gar nicht anders.
Ja, danke dir auf jeden Fall für die Antwort, weil ich habe auch immer so überlegt, gerade so diese, allein erstmal diesen Behinderungsbegriff zu definieren, ist ja schon wahnsinnig schwierig. Diese Vielfalt der verschiedenen Behinderungsformen, Beeinträchtigungsformen ist ja unglaublich groß. Und ich glaube, gerade da in eurem Bereich, da wirklich zu schauen, situativ und einzelfallbezogen, also welche Behinderungsform haben wir denn jetzt hier gerade und welche Einschränkungen sind damit verbunden und was müssen wir da jetzt irgendwie wie abklopfen mit Blick auf sowas wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ne? Und ich glaube, ja, werden sich mit Sicherheit auch dann so Weiterbildungsangebote wahrscheinlich auch erst entwickeln müssen, vermute ich mal. Das ist ja meistens dann so, dass sich das irgendwie so entwickelt dann im Laufe der Zeit. Ne?
Ich denke auch, dass das wahrscheinlich ist, aber da habe ich mich gerade nochmal gefragt, wo Bernd Reinders das auch gesagt hat, können da vielleicht Einschätzungsinstrumente helfen? Also es ist ja auch so eine Frage, arbeitet man im Kinderschutz mit zum Beispiel Fragebögen oder sowas? Das hörte sich so ein bisschen an, als könnte da auch nochmal eine Brücke zu so Gefährdungseinschätzungsinstrumenten geschlagen werden, wenn die gut gemacht sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Bernd.
Ich finde, ich sag mal, sowas wie ein Fragenkatalog finde ich sehr sinnvoll. Ich finde Einschätzungen, wo nachher so ein Punktwert rauskommt, ausgesprochen fraglich, weil Was heißt zum Beispiel nicht an witterungsangemessene Kleidung? Ja, heißt das im Moment mit Sandalen unterwegs oder heißt das, die kommt in der Unterhose? Ja, das ist jedes das gleiche Kreuzchen. Ja, dafür gibt's dann nachher 3 Punkte auf der Gesamtskala. Ja, das passt doch irgendwie nicht. Und zum Beispiel. Ja, also das finde ich wirklich schwierig, dass man damit mit so Punktwerten und dann irgendwann entscheidet, ja, jetzt muss ich das zum Jugendamt melden oder jetzt muss ich dieses oder jenes machen. Von daher finde ich, was du sagst, gut gemachte. Also ich finde immer, bei jeder Liste ist irgendwas auszusetzen. Wir haben mal versucht, selber eine zu machen. Das ist aber auch wirklich verdammt schwer. Und unsere fanden wir dann auch nicht besser als die anderen, muss ich fairerweise sagen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich denke, die Leute sind alle zu blöd, sondern ich glaube, das ist eher sowas wie ein Fragenkatalog, ist das eben voll. Und da, glaube ich, der muss ergänzt werden, wenn es um Kinder oder wie gesagt auch Eltern mit Behinderung geht. Ich finde, auch das ist ein Thema, das... Klar, das ist dann nicht richtig Jugendhilfe, weil wir uns natürlich nicht um die Erwachsenen mit Behinderung kümmern. Aber die sind ja in der Versorgung ihrer Kinder möglicherweise eingeschränkt und können das nicht und brauchen da vielleicht Hilfe, die nicht unbedingt im Bereich der Jugendhilfe liegt, weil es nicht um Erziehungskompetenzen geht, sondern um etwas ganz anderes. Um irgendwie möglicherweise Pflege oder weiß der Himmel was. Da kennen wir uns ja auch nicht mit aus. Ja, also sei denn, wir haben irgendwie Erfahrung in der Behindertenhilfe, aber das muss man ja nicht, wenn man in der Jugendhilfe arbeitet. Und also da glaube ich schon, da ist tatsächlich eine Menge Aufholbedarf. Diese Verknüpfung halte ich aber für richtig, weil ich erlebe das umgekehrt, dass in der Behindertenhilfe, die rufen uns dann an und sagen, ja, wir haben ja folgendes Problem. Und dann ist, ja, habt ihr eine Gefährdungseinschätzung gemacht? Und dann sagen die, wieso das denn? Und dann denke ich irgendwie so, hey, also dass das bei denen sozusagen vieles, was in der Jugendhilfe schon längst Standard ist, noch nicht so angekommen ist. Und da glaube ich, die Verschmelzung kann den Familien, den Kindern total gut tun. Da ist aber enormer Aufholbedarf.
Ja, vielleicht nochmal kurz, bevor wir in den letzten Bereich starten, Matthias, ne, dann noch zu dieser Geschichte mit den Fragen. Also ich glaube, das ist ja dann immer wahrscheinlich so eine fachliche Relationierung aus Einzelfallorientierung und irgendwie so ein gewisses standardisiertes Instrument zu haben. Das fand ich auch schön, dass du das jetzt nochmal dargestellt hast, weil das genau diese Konflikte entstehen ja und die werden wahrscheinlich auch zunehmen, ne? Gerade wenn wir an Inklusion denken, dass man dann irgendwie denkt, hey, was heißt denn das jetzt eigentlich auf diesem Fragebogen? Ne? Und du hast ja gerade dieses schöne Beispiel, wo man dann sich auch fragt, okay, das ist ja immer sehr stark auslegungsbedürftig dann der Fachkraft, ne? Was heißt das denn konkret? Ne? Aber ich denke, da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen was an Erfahrungswissen erst nochmal wachsen müssen bei den Fachkräften, jetzt bezogen auf diesen ganzen Inklusionsbereich, denke ich. Ne?
Da ein kleiner Teaser vielleicht zum neuen LAG-Journal, was in einem kleinen Beitrag sich auch nochmal damit auseinandersetzt, einer kleinen Befragung wie denn ja Fachkräfte in der Erziehungsberatung tatsächlich so Einschätzungsbögen und sowas nutzen. Vielleicht nur so als kurzer Hinweis mal vom einem Medium ins nächste. Aber ich
dürfen
wollte
auch ein bisschen
noch
Werbung machen, Matthias, ne? Also das ist ja auch erlaubt.
Genau. Ich wollte noch zum Schluss den Bernd Reiners was fragen im Hinblick auf eine spezifische Methode der Familientherapie und Familienberatung, die er ja hier in Deutschland stark vertritt und auch weiterentwickelt. Also die Rede ist von kinderorientierter Familientherapie. Vielleicht werden einige Hörerinnen und Hörer den Namen auch da schon mal irgendwie wahrgenommen haben. Und mich interessiert jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal anknüpfend an das Gespräch von eben mit dem systemischen Kinderschutz vielleicht. Also wenn man ja mit Familien so arbeitet, also kindertherapeutisch im Prinzip innerhalb der Familie, innerhalb von so einem Setting, da würde ich mir vorstellen, ist es vielleicht eigentlich eine große Chance, aber auch eine Herausforderung, vielleicht auch den Kinderschutz zu betrachten. Da kommen ja bestimmt manchmal auch gerade in so therapeutischen Situationen Themen hoch von Kindern, ja, die zumindest mal grenzwertig sind, was das angeht. Und da sind die Eltern ja dabei. Vielleicht magst du noch mal zwei Sätze zur Methode überhaupt sagen und dann vielleicht gucken, ob es da aus deiner Erfahrung vielleicht auch, ja, ob das ein gelungener Kontext ist für Kinderschutz.
Ja, freut mich die Frage. Die kinderorientierte Familientherapie kommt aus Skandinavien und es geht darum, dass Eltern und Kinder gemeinsam mit Therapeut oder Therapeutin spielen und das in der Regel in einem sehr freien Spiel, also zum Beispiel ein Rollenspiel im Sand, wo jeder eine Figur nimmt und dann treffen sich die Figuren und fangen an zu spielen. Die Spielsequenzen werden auf Video aufgenommen und mit den Eltern nachbesprochen, so dass die Kinder sozusagen sich im Spiel relativ unzensiert frei ausdrücken können, ihre Bedürfnisse symbolisch zeigen können und ihre Ideen auch, wie sich Sachen lösen lassen könnten und so weiter. Und die Eltern aber auch im Nachgespräch, beim Video, ihre eher, ich sag mal, kognitiv sprachliche, verstehen wollende Seite ausleben können und sagen können, ja, aber ich verstehe nicht, warum macht das Kind das? Oder ist es in der Regel fallen sehr schnell Parallelen zu Hause auf. Das Kind ist meinetwegen sehr schüchtern und nimmt im Spiel nicht mal eine Figur oder versteckt die hinter der Mauer oder irgendwie sowas. Und dann erkennen die Eltern Parallelen und es wird entwickelt, wie kann man damit gut umgehen. Im Bereich Kinderschutz sage ich als erstes mal eine kleine Einschränkung. Ich finde, wenn das Familiensetting sich verbietet, weil zum Beispiel ein ungeklärter Vorwurf im Raum steht, dann mache ich natürlich auch kein Familiensetting im Spiel. Das als kleine Einschränkung. Ich finde es aber umgekehrt, dass sich die Bedürfnisse der Kinder im Spiel einfach super zeigen. Also zum Beispiel erinnere ich mich an ein Kind, das hat immer ein relativ starkes Tier gespielt, manchmal einen Löwen oder auch mal eine Schildkröte oder so, also jetzt nicht immer nur so total rabiate Tiere, aber und es hatte immer Angst vor dem Papa. Egal, was der Papa für eine Figur genommen hat. Und das hat sich einfach gezeigt. Also das war einfach total offensichtlich. Und das war jetzt im Sinne von Kinderschutz, da ging es nicht um massive Gewalt, aber es ging schon um eine ziemliche Erniedrigung, die von dem Vater ausging. Und das zeigte sich auch im Spiel, was der Vater so tat. Also der machte dann Kommentare dazu, dass das aber ein feiger Löwe ist und das richtige Löwen aber noch kämpfen und was weiß ich was. Sowas zum Beispiel. Es zeigen sich Vernachlässigungstendenzen. Also auch da erinnere ich mich an eine Mutter, die eine Figur gewählt hat, die in den Sandkasten gestellt hat und dann sozusagen nichts gemacht hat. Und das Kind irgendwann anfing, großen Unsinn zu machen. Und wenn ich nicht auch mitgespielt hätte, wäre wahrscheinlich irgendwann der Sandkasten durch die Gegend geflogen. Ja, also es wurde immer aggressiver. Und die Mutter tat einfach nichts. Das war sehr deutlich. Die konnte das lernen, konnte im Spiel auch dann anfangen. Also ich habe ihr dann gesagt, halten Sie die Figur in der Hand, machen Sie was mit der Figur. Und das haben wir dann tatsächlich zwischen den Spielen geübt. Sie hat es im Spiel hingekriegt und hat gemerkt, ihr Sohn findet sie gar nicht blöd. Und es ist auch nicht so, dass der nicht hört. Man muss einfach nur ein bisschen mehr tun. Und das hat sich nicht ganz von selbst, aber es hat sich auch in den Alltag übertragen lassen, dass sie das auch da machen konnte. Also insofern sind solche Dynamiken, zeigen sich im Spiel und lassen sich da verändern, so wie die Methode insgesamt ja denkt. Ich finde, die Schwelle ist aber vergleichsweise niedrig. Also ich würde so, ich sage jetzt mal so Hammerfälle, glaube ich, da passt es eher nicht.
Ja, spannend. Das, glaube ich, ist ja dann auch nicht das geeignete Setting letztlich für so Hammerfälle. Wow. Aber spannend, dass man genau solche Verläufe dann mitbekommt und solche Tendenzen und da dann natürlich beraterisch, therapeutisch im Prinzip mittendrin schon ist und intervenieren kann auch. Das hört sich nach einer spannenden ja, Methode an und gleichzeitig auch führt das schon wieder in ein weiteres Thema. Vielleicht, lieber Bernd, laden wir dich nochmal dazu ein, ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Aber für heute, glaube ich, im Setting Kinderschutz sind wir schon, glaube ich, ein bisschen schlauer geworden, Mike. Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also das war super und ich fand es auch nochmal an vielen Stellen total schön, so aus der Praxis was mitzubekommen und das schön zu verbinden. Und ich gehe auch immer wieder aus diesen Podcast-Folgen irgendwie so denken, also ich gehe denkend rein und gehe denkend raus. Das ist eigentlich irgendwie verrückt, ne? So soll es ja auch sein. Aber ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, mit Blick nochmal auf so einer institutionellen Ebene, mit Blick auf EB, habe ich nochmal gedacht, es wäre doch auch schön, wenn, ne, ist jetzt kein Plädoyer gegen Fachstellen, hatten wir auch schon gesagt, aber ich fände es doch schön, wenn einige EBs vielleicht doch nochmal überlegen, auch da gerade in dem Bereich noch mehr Verantwortung vielleicht zu übernehmen und auch von diesem Ausbau dieser spezialisierten Beratung auch zu profitieren, weil ich finde das eigentlich echt eine tolle Chance, weil EB ja eh Familien als Gesamtsystem adressiert und da ja super viel auch schon mitkriegt und da auch in Beziehungsarbeit investiert. Und dann wäre es doch eigentlich total super, wenn man auch solche Themen mit bedienen kann, oder? Wie siehst du das?
Also ich glaube schon und ich glaube, dass wir hier eine große Chance haben, den Kinderschutz noch weiter in den Beratungsstellen zu verstärken. Und ohnehin ist das ja einfach ein großes Thema in Beratungsstellen. Ich danke jedenfalls, Bernd, dass du heute unser Gast warst, dass das ja möglich war, mit dir so entspannt und locker über doch ein schwieriges Thema oder ein Thema, was manchmal auch die Gemüter erhitzt, zu sprechen. Und den fachlichen Hintergrund einfach nochmal von Beratung in diesem Kontext zu beleuchten. Also herzlichen Dank dafür.
Ja, danke für die Einladung. Gerne.
Gerne. Und ich würde allen Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auch wieder mit einem spannenden Thema. Mike, dir auch nochmal herzlichen Dank. Wir verabschieden uns für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal.